Was soll ich denn sagen?
Ich weiß nicht, mir fehlen auch ein bisschen die Worte.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Mit Feuer spielt man nicht.
Leute, eigentlich sollte diese Woche endlich die versprochene Sonderfolge starten. Aber wir konnten nicht anders. Wir müssen doch nochmal selbst hier reden.
Ja, es juckt ja förmlich in den Fingern, weil es passiert aber auch gefühlt jeden Tag jetzt eine neue Abscheulichkeit und eine neue Absurdität auch. Vor allen Dingen auch in einer Geschwindigkeit. Wir hatten es ja vorhin schon im Vorgespräch so gesagt. Eigentlich ist jetzt die Lawine schon am Rollen. Ja,
ja, es nimmt gerade eine unheimliche Dynamik an. Und ich muss sagen, in dieser Woche bin ich selbst auch so ein bisschen fertig. Also wir regen uns zwar häufiger auf und sind häufiger mal betroffen oder so, aber jetzt sind wir langsam an einem Punkt, wo ich mir denke, boah, wie will man das jetzt kommunikativ noch einfangen? Weil jetzt ist die Saat gesät, keine Ahnung, das klingt gleich so nach Verschwörungstheorie. Und man soll ja auch nie den Teufel an die Wand malen, aber es ist wirklich gerade richtig, richtig schlimm, was da in den Medien passiert und was auch die Politiker da machen, weil die Politiker eigentlich den Teufel an die Wand malen und das täglich inzwischen mehrfach.
Ja, es kippt vor allen Dingen, und ich sag mal so, wie es bei Kipppunkten so ist, hinter den Kipppunkt wiederzukommen, ist nicht nur in der Biologie oder in der Natur sehr schwierig, sondern eben wirklich auch im soziologischen Sinne. Es wird ja mittlerweile, also ich habe das gestern oder heute hatte jemand eine Rede von Markus Söder quasi so ein bisschen verfremdet, also in Schwarz-Weiß und dann so ein bisschen der Ton etwas schrammeliger, also so wie das quasi vor 1933 hätte auch passieren können. Und das Schlimme ist, du hast dich sofort an diese ganzen Gespräche, auch an die Inhalte und so weiter erinnert gefühlt. Und der macht das heute. Der macht das heute in Bierzelten. Ja, wir haben heute keine Schwarz-Weiß-Aufnahmen mehr, aber jedes Handy zoomt mit und wir haben es eben auf den sozialen Kanälen. Das ist so der moderne Volksempfänger.
Ich habe halt das Gefühl, der Söder ist auch, welches Wort darf ich jetzt sagen, ohne mich irgendwie da in Bedrängnis zu bringen. Aber seit er diesen Bart hat, glaube ich ja, der ist jetzt von allen guten Geistern verlassen. Also ich glaube, der hält sich jetzt wirklich für den Herzog von Bayern. Irgendwann wird jemand bestimmt ein Gemälde von ihm malen mit diesem stattlichen Bart, den er da so hat. Und dann wird er irgendwann über das Königreich Bayern und dann auch Deutschland regieren. Jetzt hat er ja auch gesagt, dass er Kanzler werden würde, wenn man ihn bittet. Ne? Sehr nett.
Seine Herrlichkeit, ja. Ich finde vor allen Dingen, ich meine, es ist ja Bodyshaming in Anführungszeichen, aber ich finde, der wird immer dicker. Jetzt mal wirklich. Also,
ich kann nicht jede Woche darüber reden, dass jemand dicker geworden ist.
Nein, aber man sieht ihn ja auch ständig irgendwie essen. Und also ich finde, das ist gerade eine ziemlich ungesunde Art, also wie er mit seinem Körper, mit sich umgeht, aber wie er vor allen Dingen auch eben mit der Politik umgeht. Wir sind ja mittlerweile in dieser abstrusen Situation, wenn wir jetzt mal auf zum Beispiel Thüringen schauen, dass da die CDU ja am liebsten, zumindest mit BSW auf einmal in ein Gespräch kommen will, also sprich mit der Partei, die bis vor kurzem noch quasi bei den Linken war. Mit den Linken will ja die CDU nichts machen. Jetzt ist quasi das Personal einmal nur rübergegangen. Jetzt auf einmal geht das angeblich, wobei man auch sagen muss, BSW, das ist ja die Partei, wo ja mindestens auch ein Putin zumindest im Hintergrund ein paar Aktien hat. Also so viel Sprech, wie da Sarah Wagenknecht kremlgetreu macht, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das eben nicht daherkommt. Und sie ist ja vor allen Dingen auch entgegen dem, was eigentlich die CDU ist. Also sie ist ja im Prinzip nicht mehr für eine Westbindung. Also sie kann sich auch durchaus vorstellen, glaube ich, mit Russland enger zu kooperieren. Sie ist gegen die NATO, gegen die EU. Das sind alles Dinge, da hat die CDU mal für gestanden.
Ja, allerdings ist sie auch gegen, jetzt will ich das Wort nicht benutzen, aber wie man immer so schön sagt, illegale Migration, ne? Was ja, naja, müssen wir ja nicht schon wieder drüber sprechen, aber es sind ja alles Populismen, die da bedient werden. Ja, das Spannende ist ja, dass die Wagenknecht-Partei sich ja auch aus sehr vielen Konservativen der Linken zusammengeschlossen hat, ne? Also die wirklich noch so ein bisschen den Sozialismus predigen. Und das ist auch irgendwie verrückt, dass die CDU jetzt sagt, mit der Linken nicht, aber mit BSW schon. Auch wenn ich ja BSW nicht wirklich als linke Partei begreife. Aber auf jeden Fall, da machen sie einen Unterschied. Und jetzt haben sie ja das Problem, dass BSW natürlich jetzt auch nicht die Riesenmehrheit hat, dass die CDU nur das Bündnis Sahra Wagenknecht bräuchte. Aber mit der Linkspartei wollen sie ja nicht zusammenarbeiten. Deswegen hoffen sie jetzt darauf, dass vielleicht ein paar Politiker, die da gewählt worden sind, von den Linken rübergehen, noch zu BSW. Wo man sich auch denkt, ach so, dann sind das anscheinend ganz neue Menschen auf einmal, nur wenn die einmal kurz die Partei gewechselt haben.
So ist es. Und vor allen Dingen, ich habe den Eindruck, dass BSW, also so von den Inhalten her, ganz viele Überlappungen hat mit AfD.
Ja.
Ich warte auch mal darauf, ich glaube, dazu ist BSW einfach noch zu frisch, wie da so der Verfassungsschutz drauf guckt auf diese Partei, weil über kurz oder lang wird es doch da auch zumindest einen Verdachtsfall für Extremismus geben, wenn ich das so sehe. Vor allen Dingen, wie die eben ein Menschenbild da propagieren. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, also bei der CDU ist es so, du machst es selbst mit den Linken, wenn die aber wenigstens gegen Ausländer hetzen. Ja, dann ist das quasi kompatibel. Dann kannst du sogar mit einer ehemals Linkspartei und jetzt im Prinzip in der gewissen Struktur immer noch auch links, die aber dann so pervertiert ist, dass sie quasi extremistisch rechts schon ist. Also es ist ziemlich gaga. Ich hoffe, die CDU bleibt da standhaft, denn wenn sie das macht, dann, also im Prinzip ist die CDU ja in einer absoluten Schachmatt-Situation oder kurz davor, weil sie hat sich ja sämtliche, ja eigentlich Koalitionsmöglichkeiten erstmal jetzt vom Hals geschafft, in Anführungszeichen, durch ihre komische Strategie. Gegen die Ampel hetzt sie ja andauernd und eigentlich da gegen die Grünen. Dann ja, gibt es im Prinzip nur noch die Möglichkeit AfD. Das will man ja irgendwie angeblich nicht, aber da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, Stichwort Brandmauer. Und dann ist eben BSW noch da. Aber das ist ja alles keine Option, vor allen Dingen nicht für das, was eigentlich Deutschland jetzt bräuchte. Und ich möchte es mir einfach nicht vorstellen, dass eine Frau Wagenknecht oder so jetzt bald auch nur ansatzweise irgendwie eine Relevanz hat in diesem Land, die dann womöglich eben wirklich sagt, also mit Ukraine und Waffen, das machen wir nicht mehr. Und Putin ist doch gar nicht so schlecht und jetzt kommt doch mal wieder zur Besinnung und so weiter und so fort.
Ja, und wer weiß, was da an Infos, die eigentlich sensibel sind, auf einmal zu Putin rüberwandern. Also da wäre ich auch ein bisschen misstrauisch. Aber standhaft bleiben ist ein gutes Stichwort bezüglich CDU in Thüringen. Also ich hoffe ja, ich weiß gar nicht, ob ich das hoffe, dass die standhaft bleiben, weil das wäre ja auch eine Art, dann würden die sich ja schon verraten, ne? Aber was ich wirklich hoffe, ist, dass die SPD standhaft bleibt. Wobei ich gar nicht weiß, ob die standhaft bleiben oder standhaft sind, weil ich da irgendwie rein gar nichts von vernehme, was die jetzt da vorhaben. Die CDU hat ja SPD und BSW zu Koalitionsgesprächen geladen. Also es sind ja irgendwie, ist so die erste Wahl gewesen von Vogt. Da finde ich eben, dass gerade die SPD auch sagen müsste, nein, mit BSW nicht.
Genau.
Auch das habe ich übrigens auch auf LinkedIn geäußert und dann wurde ich da irgendwie angegangen. Ja, aber wie soll es denn sonst gehen? Dann gibt es ja gar keine Koalition, mit denen ich sehe, ja, genau, das ist ja mein Gedanke, ganz genau das. Dann gibt es keine Koalition mit SPD und BSW und CDU. Und eventuell scheitert die CDU dann an sich selbst, weil sie eben, wie du schon gesagt hast, im Vorfeld so dermaßen gegen die Grünen gehetzt hat. Und ich würde es denen richtig gönnen. Ja, dann haben wir ein kleines Chaos in Thüringen und das kann eigentlich keiner wollen, aber die Situation ist, wie sie ist. Guckt euch an, was da jetzt gerade die Möglichkeiten wären. Wir können ja echt nicht sagen, ja, damit da Ruhe reinkommt, dann halt mit BSW eine Koalition. Oder vielleicht mit AfD, wenn gar nichts mehr geht. Hauptsache, irgendjemand ist in der Regierung. Also das sollten nicht unsere Gedanken sein. Plus die SPD, die ja schon vor der letzten Bundestagswahl eigentlich immer so sich sagen lassen musste, dass sie kein Profil hat und keiner mehr so wirklich weiß, wofür sie steht. Das ist ja in den letzten Jahren jetzt nicht besser geworden, gerade mit Scholz, der wirklich nicht präsent ist, ne? Keine starke Führungsperson. Und das hier wäre jetzt echt mal die Chance, ein bisschen ja, sich zu beweisen und eben das Profil wieder zu schärfen. Also mich macht das wahnsinnig, wenn ich überlege, wie viele Möglichkeiten es gerade gäbe, also zu kommunizieren und dagegen zu halten. Und stattdessen lese ich schon wieder die ganze Woche nur über Migration.
Eben. Also man muss ja mal konstatieren, der Plan, dass man die AfD irgendwie halbiert mit dem, dass man ihre Inhalte quasi übernimmt, der ist ja jetzt krachend gescheitert. Das kann man ja mal ganz klar festhalten. Wir wissen ja auch, wenn man das Thema Migration andauernd spielt, das ist ein Thema, da hat er, wenn man so die Wählerschaft fragt, da hat er die AfD ihre vermeintliche Kompetenz. So nehmen das zumindest viele Wähler wahr. Und wenn man dann ständig diesen Gefallen denen tut und das Thema in den Medien hält, ja, dann passiert es halt so. Und deshalb wäre ich ja sehr dafür, das hatte ich ja auch schon immer wieder gesagt, dass wir da in so eine Medienpufferzone einführen, dass wir vielleicht auch mal andere Themen wieder platzieren, wegkommen von diesen Hetzthemen, weil ja, es macht ja was mit den Leuten. Und so wie man gewisse Themen eben, wenn man sie dann nicht mehr in den Medien hat, plötzlich auch gar nicht mehr wahrnimmt oder eine ganz andere Gewichtung denen beimisst, so könnten wir halt auch von jetzt auf gleich andere Themen finden. Und da wäre auch eigentlich ein wunderbarer Konsens zu finden, weil ich meine, Themen gibt's genug, Probleme gibt's auch genug. Und da könnte man eigentlich, wenn man denn sich noch irgendwie was zu sagen hätte als Parteien, vor allem als die im vermeintlich demokratischen Spektrum sind, da könnte man sich drauf einigen.
Absolut.
Meine Theorie ist ja für Thüringen, dass es zu einer Minderheitsregierung kommt und dass die CDU dann immer wieder gucken muss, mit wem kann sie denn Mehrheiten schaffen. Das wird natürlich auch schwierig, aber so oder so, ich sage ja, sie steht kurz vor Schachmatt, sie hat eigentlich keine Option groß. Und ich habe so den Eindruck, das hat sie selbst noch nicht erkannt und sie rennt weiterhin in ihr Verderben. Im Übrigen, und das, wenn man mich schon länger verfolgt, auch in meinen Postings und so weiter, das prognostiziere ich ja jetzt schon seit Monaten, dass die CDU diesen Weg nimmt, wie es nämlich alle anderen konservativen Parteien in Europa auch so getan haben, siehe Frankreich, siehe Italien, siehe Österreich. Wenn man sich mit den Rechten eben ins Bett legen möchte und kuschelt, dann bleibt man halt als Konservativer auf der Strecke. Und das, ja, ist jetzt halt gerade so der Weg der CDU.
Das war absolut absehbar. Das ist, glaube ich, auch das, was mich so verrückt macht. Also ich bin ja überhaupt nicht überrascht von den Sachen, die diese Woche passiert sind. Ich bin nur ein bisschen überrascht von der Dynamik, also wie schnell das passiert ist und ja, wie schnell das nach den Landtagswahlen eigentlich jetzt passiert ist. Und vielleicht an dieser Stelle auch nochmal, ich habe mich ja auch schon mehr als einmal drüber aufgeregt, wie die Medien sich verhalten haben, spätestens seit den Massenprotesten im Januar gegen rechts, ne? Dass trotzdem weiterhin rechts eigentlich gestärkt wurde, unter anderem, weil man trotzdem ständig die AfD interviewt hat, gefragt hat, wie sie sich fühlen und ständig über Migration und alles ist eine Schlagzeile und natürlich Messerstechereien nur dann, wenn Leute mit Migrationshintergrund beteiligt sind, obwohl, ne, haben wir beide in den letzten Tagen ein paar Beispiele kennengelernt von vor allem Femiziden, wo doch sehr viele sehr deutsche Leute dran beteiligt sind und man sich dann denkt, um Gottes Willen. Wird aber irgendwie, also wird nicht aufgebauscht, sondern eben nur das, was sich jetzt gerade sehr gut verkauft. Und das ist eben natürlich leider Rassismus. Und den krönenden Abschluss hatte dieses ganze Theater für mich, ehrlich gesagt, am Sonntag. Also ich hatte dann um 18 Uhr eben auch ARD laufen und hatte mir das angeguckt mit den Wahlergebnissen aus Thüringen und aus Sachsen. Und dann wurde halt erstmal Bodo Ramelow, also der jetzt ehemalige Ministerpräsident von Thüringen, interviewt, weil das Wahlergebnis ja so schlecht ist, obwohl er ja ein sehr beliebter Politiker ist. Aber die Linke hat eben da nicht abräumen können. Und kurz darauf haben sie Höcke ins Studio geholt. Fand ich ja auch schon spannend, dass er überhaupt da dann so reinspazieren durfte. Und dann haben sie Bodo Ramelow noch kurz stehen lassen. Und dann haben sie Höcke halt vor die Kamera gerufen. Er sollte sich dann neben Ramelow platzieren. Und dann wurde erst gesagt, vielen Dank, Herr Ramelow. Und dann durfte der abtreten. Ja. Und das war für mich wie eine Ministerpräsidentenablöse. Und ich habe mich echt in dem Moment gefragt, verstehen Journalisten nichts mehr von Symbolik?
Ja, oder sie kalkulieren es bewusst ein. Also ich erinnere mich jetzt, es gab doch jetzt eine Lanz-Folge, wo doch Tino Chrupalla da war. Und der hat doch tatsächlich diesen Satz gebracht, dass nicht jeder, der in der NSDAP war, ein Nazi war. Also man darf jetzt völlig die Geschichte verklären und das zur besten Sendezeit. Und ich glaube, es war dann nur ein Ui von Markus Lanz zu hören. Und da frage ich mich auch, also ich meine, ich halte von Markus Lanz nicht viel, muss ich offen gesagt sagen, weil seine Art zu moderieren und so weiter ist in meinen Augen nicht wirklich zielführend. Und ich frage mich auch immer, was befähigt ihn eigentlich zu gewissen Themen? Aber gut, das scheint ja irgendwie ein erfolgreiches Format zu sein. Aber ich frage mich wirklich, also unabhängig jetzt davon, wieso wirklich, da muss er dazwischen gehen. Also das ist, wieso hat er das nicht getan? Also man darf Geschichte nicht so weichzeichnen. Und ja gut, aber andererseits, wenn ich natürlich sehe, dass er auch mit seinem Lieblingsfreund Richard David Precht ja auch teilweise sehr krude Ansichten da in einem Podcast entwickelt, mich wundert nichts mehr.
Ja, also Markus Lanz müsste eigentlich, wenn er ein seriöser Journalist wäre, sowieso den Podcast mit Precht einstellen, aber der läuft halt zu gut, nehme ich an. dann lässt man den natürlich noch ein bisschen weiter laufen.
Und so ist natürlich Markus Lanz ein weiterer Baustein in dieser ganzen PR-Maschinerie, die die AfD halt wirklich gerade bekommt. Also auch diese Forderung, dass man doch bitteschön mal wieder in einem gewissen Verhältnis auch die Politik dann auch zu Wort kommen lässt. Ne? Denn man sagt ja immer so, das muss ja alles auch eine ausgewogene Berichterstattung sein. Ich habe komischerweise den Eindruck, dass wir momentan eigentlich also mindestens 50-60% über AfD-Themen reden. Dann kommen nochmal irgendwie 20% CDU-Themen, was ja meistens sich auch ein bisschen vermischt. Aber so von klassischen Regierungsthemen, ja, so was die Grünen jetzt gerade machen oder die FDP oder sonst irgendwas, da haben wir ja so gut wie gar nichts. Ne? So. Und oder auch die Linken, ne? So. Und es ist natürlich klar, die Leute klicken es, die Leute wollen sich gruseln. Vielleicht sind wir da auch alle ein bisschen mit Schuld, muss man sich ja auch mal fragen. Ne? Sind wir vielleicht Teil einer großen Rutschbewegung, die da gerade stattfindet? Und ich habe mich das auch schon mal manchmal kritisch gefragt, wenn ich da quasi vermeintlich aufklären möchte über etwas, was da gerade passiert, ist aber in dem Moment, dass ich es beschreibe, ja auch quasi es verdingliche und damit der dann auch den Leuten nochmal mehr vor Augen führe, dass da gerade was passiert, ist es nicht auch eine Art von zusätzlicher Beschleunigung. Aber andererseits, ich denke so, Leute, wenn wir es nicht benennen dürfen, was da gerade passiert, dann haben wir eh schon verloren.
Aber das ist ja mit den, über AfD-Reden, über CDU-Reden auch nicht erst seit gestern so. Also ich habe das Gefühl, es ist halt inzwischen total normal geworden, dass man da Platz einräumen muss. Aber es war von Anfang an so, als die Regierung dann angefangen hat zu regieren nach der letzten Bundestagswahl 2021. Seitdem war trotzdem immer, wenn in Deutschland irgendwas passiert ist oder im Ausland, wo man dann Aussagen von Politikern haben wollte, da hat man immer als erstes, also nicht immer, aber sehr häufig als erstes Kommentare von CDUlern eingeholt. Und das ging so weit, dass ich mich halt echt irgendwann gefragt habe, regieren die etwa noch? Ja. Weil man ja eigentlich meinen sollte, man fragt erstmal irgendwen aus der Regierung. Aber immer sind die CDUler als erstes vorne. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Journalisten ihr Handwerk nicht beherrschen oder es nicht kapieren, dass es irgendwie komisch ist. Oder dass ja vielleicht die CDUler einfach Schlange stehen und gute Medienkontakte haben, kann ja auch sein, gutes Netzwerk und deswegen wissen, wo sie sein müssen, wenn sowas los ist und sich direkt melden. Ja. Deswegen, diese ganze ganz komische Manipulation will ich jetzt auch nicht sagen, aber diese ganz komische Medienaufbereitung von aktuellen Nachrichten, das wirkt alles nicht mehr professionell.
Ja, ich finde ja, die hehreste Aufgabe eines Journalisten ist es einzuordnen, ne? Also, dass man eben nicht mehr alles so 1:1 über den Äther haut, sondern, ich meine, dann kann man sich auch vor irgendeinen Nachrichtenbot setzen und der haut einem das dann alles um die Ohren und man muss dann irgendwie vermeintlich selber sehen, wie man damit zurande kommt. Ist ja auch immer der Wunsch vieler, ne? Die sagen dann, wieso, wir sind doch selber Denker, wir können doch alles im Prinzip vernünftig auch selbst einschätzen. Nee, also allein schon deshalb nicht, weil, oder wenn wir angeblich alles selber könnten, dann frage ich mich, warum haben wir denn da eine Arbeitsteilung, ne? In der Wirtschaft oder generell im Leben, weil nämlich einige es etwas besser können als die anderen und dann ihre Arbeit in den Dienst der anderen stellen. Und das ist ja genau auch mit dem Journalismus so. Es gibt eben Leute, die haben da ein bisschen mehr Kenntnis über Themen. Wie gesagt, auch nicht mehr in der Fläche, muss man leider sagen. Die Qualität des Journalismus hat arg abgenommen. Aber das ist eben die Aufgabe. Ne? Also etwas, was da gerade passiert, in eine Beziehung zu setzen. Und da muss ich sagen, gibt mir inzwischen mehr LinkedIn, weil da habe ich so ein paar Leuten jetzt wirklich, denen ich da folge, die wirklich gute Hintergrundinfos nochmal liefern, auch geschichtliche Bezüge und so weiter. Das habe ich so in keinem bisherigen Tageszeitungsmedium gesehen. Also, dass sie da irgendwie ähnliche, also das ist immer wie so ein Fortsetzungsroman. Man hatte immer den Eindruck, wenn du nicht von Anfang an dabei bist, bist du auch quasi raus.
Ja, aber nochmal kurz zu der Aussage von wegen, ich kann ja selber denken. Also ja, vielleicht könnt ihr alle selber denken, aber wir müssen uns endlich mal davon freimachen, dass wir alle nicht anfällig sind für Manipulation. Das sind ja nur die Doofen, ne, die am Ende in der Sekte landen oder so oder bei der AfD. Also das ist so ein herablassender Gedanke. Also wir sind aus dem Marketing. Wir wissen sehr wohl, dass wir Leute manipulieren können. Und ich weiß genau, dass ich auch manipulierbar bin. Das fängt an mit irgendwie Infos in einem Artikel richtig gewichten, hört vielleicht oder geht weiter bei gewisse Infos auch weglassen, weil man denkt, die ist jetzt für das, was ich da irgendwie betonen möchte, ist es ja gar nicht so relevant. Das ist was man in Nachrichten auf keinen Fall tun sollte, aber was natürlich, guck dir News an oder auch gerne mal Bild-Zeitung, da wird, obwohl du da glaubst, du hast da die Infos drin stehen, das sind vielleicht auch die Infos, wird da eben mit Wortwahl und mit wie die Infos gewichtet sind oder wo die platziert sind, wird da eben so manipuliert, wie du diese Nachricht aufnimmst, also wie du das erste Mal mit dieser Nachricht in Berührung kommst und natürlich auch, wie du dann emotional darauf reagierst. Da ist niemand vorgefeit und das müssen wir eben vielen Leuten gerade zugestehen und da eigentlich die Medien viel, viel strenger in die Verantwortung wieder nehmen.
Ja gut, ich meine, dass Medien durchaus eine gewisse Freiheit haben dürfen, das finde ich schon wichtig. Also in die Verantwortung nehmen würde ja bedeuten, dass wir sie irgendwie kontrollieren oder sowas.
Nein, aber eben, dass man keine gezielten Hetzattacken mehr macht.
Ja gut, das ist ja auch wieder sehr relativ. Der eine nennt das Hetze, der andere das. Aber ich glaube, dass wir generell gucken müssen, also die Leute müssten eigentlich medienkompetenter werden. Sie müssten auch sich da reflektieren.
Das kriegen wir nicht innerhalb der nächsten Wochen hin.
Nein, das ist völlig klar. Und andererseits habe ich jetzt einen Taxifahrer in Berlin gehabt, der war eine Katastrophe, offen gesagt, weil ich habe mich irgendwann sehr mit ihm angelegt, weil er glaubte, er wüsste, wie das jetzt geht mit der Migration. Das sei eine Katastrophe. Deutschland wäre überrannt. Er selbst kam aus Rumänien und er sagt, also das geht gar nicht. Die zocken den Staat ab, alle und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, das kann ja alles so sein, wie Sie das auch wahrnehmen. Er hat das mich im Prinzip immer nur durch seine Anekdoten erzählt, die er da so, ne, als Taxifahrer. Und dann, ich fahre sogar auch in die brenzlichen Gebiete hier in Berlin und so, ich kann Ihnen sagen, und die Clans und so weiter. Das war aber auch komischerweise, was er erzählt hat, alles so ein Sprech, wie man es auch eben aus dem Internet kennt oder von eben entsprechenden AfD und Co. Also das ist ja dieser Brainfuck, den die da so betreiben. Die sind so gebrandmarkt dann irgendwann von dieser ganzen Hetze, dass die sich dann auch irgendwann ihr Weltbild so zurechtlegen und dann kommst du da auch nicht mehr gegen an. Das ist ein bisschen wie mit Schwurblern reden.
Das Ende des Podcasts verspätet sich. Wir bitten um Entschuldigung.
Naja, auf jeden Fall sollten wir vielleicht jetzt an dieser Stelle erwähnen, alles, was die CDU sagt, ist jetzt gerade eh mit Vorsicht zu genießen, noch viel mehr als eh, weil die sich natürlich schon in den Wahlkampf um Brandenburg begeben haben. Und spannend finde ich ja an dieser Stelle auch, dass es ja so eine Umfrage gab nach der Wahl am Sonntag. Haben Sie die CDU, also bei unter CDU-Wählern, haben Sie die CDU nur gewählt, um die AfD zu verhindern oder so, war die Frage, ne?
Also die Aussage war, die dann auch als quasi Frage in Anführungszeichen hätte gelten können, ich wähle nur CDU, damit die AfD nicht zu viel Einfluss bekommt. Und da haben dann 52% der CDU-Wähler in Sachsen gesagt, da stimme ich zu dieser Aussage, und 55% der CDU-Wähler sogar in Thüringen. Das heißt also, jede zweite Stimme ist der CDU gegeben worden, weil man eben nicht wollte, dass die AfD noch stärker wird. Das ist übrigens ein schlechtes Zeichen für die CDU. Man hat sie nicht der Inhalte willen gewählt, sondern man hat einfach nur das schlimmere Übel verhindern wollen.
Genau, und hätte vielleicht was ganz anderes gewählt, wenn man nicht gewollt hätte oder gedacht hätte, ach ja, dann wird die CDU wenigstens die stärkste Kraft und nicht die AfD. Also das muss man sich ja auch mal überlegen. Und da müsste eigentlich die CDU das als Zeichen nehmen, dass die Hälfte ihrer Wählerschaft offensichtlich sehr gegen die AfD ist und gegen die Inhalte von der AfD. Was macht Friedrich Merz jetzt, als er in Brandenburg, in Potsdam aufgetreten ist?
Er hetzt natürlich weiter und hat jetzt zum Beispiel gesagt, dass man sich doch mal die Schulen angucken müsse oder die Universitäten, das Gesundheitssystem. Das würde passieren, wenn man eben so viele Migranten ins Land lässt. Also ne, der Ausländer ist mal wieder schuld. Also abgesehen davon, dass die CDU gerade die Partei war, die 16 Jahre lang dieses Land doch aufgrund ihrer schwarzen Null-Ideologie dann zu einem Sanierungsfall gemacht hat und eben nicht in Infrastruktur investiert hat und so weiter. Es liegt also nicht daran, dass die Ausländer kommen, sondern ich sage es ja auch mal wieder, nicht Migration ist das Problem, sondern Integration ist das Problem. Und wenn wir dafür kein Geld richtig freigeben, sondern immer auf die Schuldenbremse schielen, ja, dann müssen wir uns eben nicht wundern, dass das dann alles marode wird.
Und abgesehen davon möchte ich gerne jetzt auch noch, weil er ja dann, ne, eben sagt, die Migranten sind ja alles schuld, hat er ja kurz darauf auch noch einen Tweet abgesetzt. Ich zitiere, fast täglich passieren Messerangriffe. Im Jahresdurchschnitt gibt es 2 Gruppenvergewaltigungen am Tag, oft begangen von Migranten, denen jeder Respekt fehlt vor Frauen und vor unserer Kultur. Das müssen wir beenden. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass er nur die Gruppenvergewaltigungen schlimm findet, die von Migranten begangen werden und dass die von den anderen, die da begangen werden, dass denen nicht jeder Respekt vor Frauen fehlt? Erste Frage. Zweite Frage, ist das der gleiche Friedrich Merz, der 1997 noch dagegen gestimmt hat, dass Vergewaltigung in der Ehe zum Strafbestand wird?
Es ist der gleiche Merz und ich sag mal so, sein Familien- und auch speziell sein Frauenbild ist natürlich auch wirklich aus dem letzten Jahrhundert. Dementsprechend wundert mich teilweise nichts.
Das ist das Allerletzte. Also da wird echt, dass ich den Tag erleben darf, dass Friedrich Merz mal von Vergewaltigung oder von Gewalt gegen Frauen spricht. Ne? Aber natürlich nur für Populismus, um es zu instrumentalisieren, um zu hetzen gegen Menschen. Das ist einfach also sowas von billig und widerlich. Da habe ich echt gedacht, jetzt reicht's. Jetzt können wir bitte Friedrich Merz ausweisen.
Genau, ich wäre auch dafür, dass wir Leute abschieben. Spahn wäre für mich auch so jemand, abschieben aus der Politik, denn auch da ist ja viel Hetze im Spiel bei ihm. Gleichzeitig habe ich jetzt gelesen, dass sein Nachfolger Lauterbach sich darauf vorbereitet, dass jetzt so die ersten Milliardenforderungen dann gerichtlich auch kommen, also sprich ne, aus der Zeit, als Spahn dann noch wild mit Geld um sich warf, um Masken zu kriegen, teilweise auch es auf sehr dubiosem Wege plötzlich zu Zuschlägen dann kam und auch plötzlich dann unter anderem eine Logistikfirma in der Nähe seines Wahlkreises dann davon profitiert hat und so weiter. Also da ist so viel unklar und trotzdem, wie gesagt, darf Herr Spahn weitermachen. Ich finde es ekelhaft. Also ja, sowas würde ich abschieben, weil das ist tatsächlich mehr Schaden, als es je einer, der wirklich Asyl braucht und so weiter, hier anrichten kann. Was ich so erschreckend finde, ist, dass Herr Merz 24 oder 48 Stunden nach dem Auszählen der Wählerstimmen plötzlich gesagt hat, dass das Thema Brandmauer, also das hätte man ja nie so im Sprachgebrauch gehabt intern, das sei ihm quasi von außen auferlegt worden. Das hat er ja tatsächlich gebracht und da war der Aufschrei natürlich, folgte auf dem Fuße. Jetzt kann man sagen, Moment mal, in welchem Zusammenhang hat er das denn gebracht? Ja, angeblich ja nur den Zusammenhang zwischen Kretschmer und BSW, denn ne, da gibt's ja auch plötzlich jetzt eine Brandmauer und das wollte ja Kretschmer nicht. Klar, der schielt natürlich auch darauf, mit ausgerechnet dann der Putin-treuen BSW was zu machen. Aber ich finde es halt gefährlich, wenn plötzlich dieser Begriff Brandmauer so relativiert wird, weil heute fällt er für BSW und morgen fällt er dann für die AfD. Mittlerweile ist ja vieles möglich. Ich hatte ja auch darauf hingewiesen, dass mittlerweile auch ganz viele prominente oder sag mal einflussreiche CDU-Politiker, die in Landtagen sitzen, sich auch plötzlich, weil sie nämlich noch eine Doppelfunktion zum Beispiel im Kreistag haben, sich über den Kreistag durch AfD wählen lassen. Und ich frage mich da auch immer, wie kann das sein? Also ich weiß zum Beispiel, ich glaube, parlamentarische Geschäftsführer der CDU in Sachsen-Anhalt, der hat so einen Fall. Der ist nämlich, sitzt da im Landtag für die CDU, aber gleichzeitig noch im Kreistag, ist da jetzt mit den Stimmen der AfD gewählt worden. Was ist da jetzt noch genau die Brandmauer oder was ist da der Unterschied, wenn ich sehe, dass sie sich im Landtag immer noch zieren, aber eine Ebene drunter schon völlig schamlos die Kooperation eingehen?
Ja, das erkläre ich dir gerne nochmal. Brandmauer hat Friedrich Merz nie benutzt.
Ja, das stimmt. Das ist ich dumm alle. Ja.
Gestern war ja dann die Schlagzeile da mit Friedrich Merz, Brandmauer, ne, nie intern gefallen und so weiter. Habe ich dann auch auf LinkedIn was zugemacht. Und ich war total schockiert, muss ich sagen. Also wirklich, dass ich das so schnell jetzt gelesen habe. Ich wusste, dass die Brandmauer nicht existiert. Das hat mich nicht verwundert, aber dass das jetzt so offen gesagt wird und ganz klar im Wahlkampfgetöse. Naja, und auf LinkedIn haben dann auch so ein paar gesagt, das sei jetzt populistisch, dass man jetzt darüber spricht und aus dem Zusammenhang gerissen. Und ich denke mir echt, Leute, das ist ein Politiker, der seit Jahrzehnten Politiker ist, der lässt das nicht einfach so fallen. Wenn er das einfach so fallen lassen würde, dann sollten wir ihn auch nicht Politiker sein lassen. Weil dann ist es irgendwie gefährlich. Aber der wird wissen, was er tut. Und Brandmauer, ganz offiziell von Friedrich Merz gesagt, spielt keine Rolle, wurde intern offensichtlich auch nicht drüber geredet. Also jetzt können die Zeitungen endgültig sein lassen, zu sagen, die Brandmauer ist gefallen. Es gibt keine Brandmauer. Und wir wussten es eigentlich Anfang des Jahres schon, als wir haben doch unsere Profilbilder da geändert in Wir sind die Brandmauer. Wir wussten es, wir sind es selbst.
Ja, und ich habe jetzt irgendwo, ich glaube es war Nürnberg, auf jeden Fall Bayern gelesen, dass da zu einer Demo jetzt aufgerufen wurde und alle im Prinzip auch alle Organisationen daran beteiligt waren. Jetzt, ich glaube, das wird jetzt sogar nächsten Sonntag wird die Demo sein. Die einzigen, die nicht mitgemacht haben, war die CDU, also die CSU zum Aufruf da. Und die haben gesagt, wir werden deshalb nicht dazu aufrufen, weil diese Demos ja eh nichts bringen und es müsste sich was an der Politik ändern. Und da denke ich auch so, also wenn es danach geht, frage ich mich doch im Stillen, warum habt ihr eigentlich der Bauerntruppe da seinerzeit so blind und völlig ohne Ziel und Plan da die Stange gehalten? Weil da war ja überhaupt nicht klar, was die überhaupt wollen. Da ging es ja plötzlich drunter und drüber. Also die sind so perfide, opportunistisch und wirklich, ich kann nur inzwischen, also auch als ich das mit der Brandmauer hörte, kann ich nur sagen, wer hat euch verraten? Die Christdemokraten. Es ist traurig zu sehen und ich glaube auch tut es der Demokratie insgesamt nicht gut, dass jetzt im Prinzip die Partei ganz viele Menschen, die ja gesagt hat, hey, ich will die CDU eigentlich nicht gerne, aber ich will sie jetzt, weil ich möchte die AfD nicht. Den haben sie jetzt quasi vom Kopf gehauen. Also bei uns ist die Brandmauer jetzt auch nicht mehr so stabil, beziehungsweise wie du immer sagst, sie gibt's eigentlich nicht. Und das sorgt ja noch mal mehr für Verdruss und Misstrauen gegenüber Parteien. Also ein Bärendienst, der da den Hetzern dann geleistet wurde.
Ein Teil der Themen könnte sie verunsichern oder vielleicht sogar auch ihre Gefühle beleidigen.
Ja. Und was wird jetzt getan seitdem? Also lernt man was daraus? Nein, haben wir jetzt schon die ganze Zeit drüber geredet. Offensichtlich wird nichts daraus gelernt. CSU, die da nicht bei der Demo mitmachen wollte, die sagt ja auch explizit nicht nur Politik, sondern Bundespolitik und meint damit die Bundesregierung, da muss sich was ändern. Klar, es ist die Ampel schuld. Dann, dass die AfD so stark geworden ist, die Friedrich Merz übrigens halbieren wollte. Ne? Nochmal so als Erinnerung. Es sind auch die Grünen schuld. Weiß auch nicht, wie sie das geschafft haben, aber offensichtlich sind sie das schuld. Und an dieser Stelle einen ganz herzlichen lieben Gruß an die FDP, die in Thüringen mit Ach und Krach 1,5% noch nicht mal geholt haben und damit da aus dem Landtag geflogen sind. Wird auch gesagt, ja, war die Ampel schuld. Nur ja. Wegen der Ampel und das liegt jetzt aber nicht an der FDP in der Ampel, sondern es liegt natürlich an den Grünen und der SPD und vor allem an den Grünen, dass die FDP so schwach geworden ist. Gleichzeitig haben die Grünen aber mehr Wähler als die FDP.
Ja, und vor allen Dingen, ich finde das so ein bisschen komisch, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Auf der einen Seite sollen die Grünen für alles verantwortlich sein, ja, also für alles, was da gerade im Land bewegt und gleichzeitig wird den Grünen nicht zugetraut. Ja, also angeblich können sie ja nichts, angeblich sind sie total doof, aber sie können ein ganzes Land in Aufruhr bringen und so weiter und so fort. Also haben dann scheinbar doch eine ziemliche Gestaltungsmacht. Also diese Dissens oder diese kognitive Verzerrung, die würde ich gerne mal aufgelöst haben. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, wie das so CDUler sagen, die sagen, ja, weil die eben nichts können, machen die das Land so, wie es ist. Aber das stimmt ja nun auch nicht, weil ich erinnere nur mal daran, ne, wie war das jetzt eigentlich im letzten Winter? Haben wir da gefroren? Hatten wir plötzlich kein Gas mehr und so? Nee, war alles noch da. Ja, komisch, weil im Hintergrund ein Wirtschaftsminister dafür gesorgt hat. Oder auch, wie sieht es eigentlich gerade mit der Wirtschaft aus? Haben wir tatsächlich den wirtschaftlichen Niedergang? Nein, haben wir nicht, weil wir sind drittmächtigste Wirtschaftsnation der Welt. Dass jetzt ein paar Industrien, die bis dato eigentlich so Schlüsselindustrien waren, jetzt vor die Hunde gehen, das liegt ja nun mal auch daran, schöne Grüße an VW, dass da viel verpennt wurde vom Management. Und die einfach die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben. Dass da jetzt auch die Grünen für zuständig sein sollen, dass die bei VW nicht die richtigen Entscheidungen getroffen haben, finde ich auch lustig. Zumal ja auch Robert Habeck 2019 schon, und da war er noch gar nicht in Amt und Würden als Wirtschaftsminister, VW gesagt hat, wenn ihr nicht langsam mal umschwenkt in Richtung E-Mobilität, dann seid ihr 2025 weg vom Markt. Hat er tatsächlich so gesagt. Und sieht ja fast so aus.
Ja, also genauer hat er gesagt, ihr müsst E-Autos für unter 20.000 anbieten. Genau. Ja, hat keiner auf ihn gehört. Alle haben ihn für wahnsinnig gehalten. Jetzt, das haben sie davon. Aber ja, zum Thema Frieren oder auch was Wirtschaft angeht, dass sie eben nicht zerstört wird, wie aber ganz viele Leute komischerweise glauben, wo ich immer denke, woran merkt ihr das denn bitte? Ja, also dazu, wenn nichts passiert, dann kriegt man halt auch nichts mit. Das ist halt das große Problem, ne? Da kann halt keiner drüber berichten. Also schreibt ja keine Heizung. Übrigens ist keiner erfroren im Winter.
Ja, genau, ganz genau. Und es wird halt dann entsprechend Angst gemacht. Ne? Also Blackout war ja Thema. Natürlich auch alles von der Hetz-CDU ins Feld geführt. Und ich finde sowas, also wenn man das jetzt mal so perspektivisch guckt, was da so in den letzten 2 Jahren so wirklich an niederträchtigster Hetze durch die CDU passiert ist, dann muss ich echt sagen, also ich wünsche der CDU noch mal mindestens 4 Jahre Opposition, alleine um sich da auch irgendwie wieder neu zu finden und auch nicht so fast schon kleinkindlich sich da trotzig und völlig affektiert um sich zu schlagen.
Neu finden, das haben wir das letzte Mal schon gesagt. Aber ich meine, gut, wenn sie jetzt natürlich den Merz als Kanzler nominieren und dann verlieren, dann hat Merz immerhin, ist er vielleicht mit etwas Glück weg vom Fenster, aber ich sehe das noch nicht. Wen ich allerdings nicht im Bundestag sehe, aktuell ist die FDP. Wie gesagt, ne? Sehr schlechte Ergebnisse in Thüringen und auch in Sachsen. Ich habe schon gedacht, boah, das muss doch jetzt langsam mal auf den Lindner zurückfallen. Und jetzt kam auch raus, dass tatsächlich ein Schreiben an Lindner rausging, dass er, also entweder muss er zurücktreten als FDP-Vorsitzender oder eben die FDP muss sich aus der Bundesregierung verabschieden, also quasi die Regierung sprengen. Finde ich ja auch ganz spannend, ne? Also ich sag mal, die zweite Methode finde ich echt ein bisschen zu dramatisch und ich weiß auch nicht, warum wir jede Woche neu darüber reden, ob die Regierung abdanken sollte. Ey, lass die doch einfach mal arbeiten. Aber ja, ich glaube, wir haben ja jetzt in den letzten Wochen, Monaten, wenn nicht sogar seit der Bundestagswahl an sich, von Lindner so den ein oder anderen Schnellschuss erlebt in ganz vielen Aussagen, wenn er nervös wurde. Und ich glaube, jetzt hat er richtig Druck. Mal sehen, was als nächstes kommt.
Ja, ich glaube, er wird, also wenn er es macht mit der Ampelsprengung, dann wird er natürlich eigentlich untergehen, weil das ist Harakiri, was er da betreibt. Das weiß er, glaube ich, auch selbst, deshalb macht das eben auch nicht. Und da ist es ja auch bezeichnend, wie Merz inzwischen über die Ampel spricht. Er will ja spätestens nach Brandenburg die Ampel ausschalten. Also er will sie nicht abschalten oder so, sondern es geht eben wirklich ums Ausschalten. Und das sind natürlich auch so Begrifflichkeiten, wo ich auch wieder so denke, also puh, den politischen Gegner ausschalten, das hat irgendwie gleich so eine Brutalität. Und da muss man natürlich auch wieder sagen, es ist dann wieder auch nur eine Brandenburg-Wahl. Ich weiß zwar, dass viele mal sagen, ja, aber damals der Schröder, als er dann in NRW nicht mehr richtig, also da war er Kanzler und dann war eine NRW-Wahl und da schmierten die Sozen ein bisschen ab, da hätte er dann auch zu Neuwahlen aufgerufen. Ja, aber es war eben auch NRW. Ja, und NRW ist nun mal nochmal eine andere Macht. Gefühlt jeder Vierte wohnt da in diesem Bundesland, jeder vierte Bundesdeutsche. Diese Power haben einfach ostdeutsche Länder nicht, das muss man auch sagen. Natürlich ist die Opposition geneigt, alles irgendwie, was jetzt gerade passiert und sei es irgendwie eine Kommunalwahl, irgendwie doch mit einem Link dann auf die Bundesebene zu heben und zu sagen, das war wie eine Abstimmung gegen Scholz und die Ampel. Aber ich meine, die Ampel war sicherlich ein Experiment und man sieht, 3 Leute unter einen Hut zu bringen oder 3 Parteien ist halt schwieriger als bei 2. Aber die CDU wird es ja auch vor sich haben. Ne? Stichwort Thüringen, wenn es wirklich mit BSW und SPD dann was würde. Wie gesagt, ich hoffe es auch nicht, aber weil ich einfach auch für die SPD hoffe, dass sie da standhaft bleibt. Aber dann wäre das auch eine ziemlich komplizierte Konstruktion. Und ich weiß zum Beispiel auch nicht, wie es nach der nächsten Bundestagswahl aussieht, wie da die Konstellation aussieht, ob es da ein 2er-Bündnis gibt, egal welches, oder ob es da nicht auch wieder ein 3er-Bündnis sein muss. Also ich werde ein bisschen vorsichtig, da jetzt immer so spöttisch drauf zu zeigen.
Ja, eigentlich kann man sagen, man weiß gerade gar nichts mehr. Außer, dass auch die CDU ihr Profil verliert, weil man inzwischen nicht mehr auseinanderhalten kann, was von der AfD gesagt wurde oder von der CDU. Da gab es heute, ich weiß gerade gar nicht, welcher Instagram-Account das
ist. Ein Monitor war das.
Genau, Monitor hatte da eben so noch quasi so ein Ratespiel draus gemacht mit verschiedenen Slides in einem Beitrag. Wer hat's gesagt, CDU oder AfD? Und dann konnte man eben raten, beziehungsweise einmal was CSU, tatsächlich der Söder natürlich. Ja, also das weiß man nicht mehr. Und von allen anderen Parteien sehen die Plakate, Wahlplakate genau gleich aus. Also die Botschaften sind alle die gleichen. Das heißt, die haben ihre Profil nicht gefunden. Da steht dann immer sowas auf den Plakaten wie Freiheit, Sicherheit für Deutschland oder so. Also das kann ja eigentlich jede Partei dahin hängen und das ist dann so eine Nichtaussage. Ja. Ja, also gigantisches Problem, was Branding angeht, bei allen außer der AfD.
Genau. Und deshalb muss man da auch in Anführungszeichen fast ein bisschen Respekt zollen und sagen, die AfD hat das an vielen Stellen ziemlich gut im Griff. Liegt aber sicherlich auch daran, dass sie eben von Russland unterstützt werden und die Russen wissen, wie sie ihre Bevölkerung manipulieren und wie sie da entsprechend die PR-Maschinerie zu steuern haben. Da muss Deutschland dringend nachrüsten. Ich warte ja immer noch darauf, dass da auch entsprechend mehr in PR investiert wird und so weiter. Man kann das auch übrigens, man muss das nicht als Partei machen, sondern man kann das auch irgendwie über einen spannenden Milliardär machen, der dann irgendwie ein paar Millionen übrig hat und irgendwie eine Agentur oder sowas damit beauftragt. Das ist ja auch alles denkbar. Nur muss jetzt das so langsam mal passieren, weil wie gesagt, sonst haben wir dann im nächsten Jahr, da ist ja dann die Bundestagswahl, da geht's dann auch, glaube ich, wieder richtig zur Sache. Also das wird Krieg, das glaube ich. Also mindestens in den sozialen Kanälen wird das Krieg geben. Es gibt ja sogar einige Sicherheitskreise, die sagen, dann ist auch mindestens sowas Bürgerkriegsähnliches in Deutschland. Und ich halte es für nicht unwahrscheinlich.
Ja, ist es nicht beruhigend, unseren Podcast zu hören?
Ja, genau. Es tut mir leid, dass wir da jetzt so drüber geredet haben und auch so ein paar Forceritt mal eben durchritten haben. Aber wir wollten euch eigentlich damit nur so eine Momentaufnahme geben, weil man muss ja auch leider sagen, wenn dieser Podcast erscheint, könnte es auch schon wieder ganz anders sein, weil das geht ja so hoppla die Hopp gerade. Und ja, ich sag mal so, bleibt uns gewogen, wir melden uns auch nächste Woche wieder.
Ja, aber ich drücke die Daumen, dass wir vielleicht auch mal ein bisschen Ruhe demnächst kriegen. Ich glaube leider nicht dran, weil die CDU glaubt gerade vor Kraft nicht gehen zu können, obwohl alle Zeichen gegen sie sprechen. Und wie will man dagegen ankommen?
Frau Müller wollte übrigens ein positives Ende. Ich weiß jetzt nicht, ob das positive Ende ist, dieses Podcasts, aber...
Ja, ich wollte jetzt nicht mit Bürgerkrieg tschüss. Aber ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt auch nicht, wie ich das jetzt noch nach oben heben soll. Und ich kann auch verstehen, dass ein paar Leute sagen, dass sie unsere Beiträge und so immer ganz gut finden auf Instagram, aber dass sie jetzt zwischendurch doch mal das Handy weglegen müssen. Nur das macht es nicht besser, ne? Wenn wir jetzt alle anfangen wegzugucken. Das ist einfach klar. Zwischendurch unbedingt mal das Handy weglegen und an die frische Luft gehen, um Gottes Willen. Aber wir müssen jetzt umso mehr Brandmauer sein. Die anderen sind es nämlich nicht.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.